Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Raubinfo vom Donnerstag, dem 5. März. Heute geht es bei uns um Folgendes. Auf den griechischen Inseln und auf dem griechischen Festland kommt es immer wieder zu Übergriffen auf Asylsuchende und Organisationen.
Das hat uns auch eingeschränkt jetzt die letzten 2 Tage in unseren Aktivitäten auf Lesbos. Diese mussten wir vorübergehend einstellen. Wir hoffen aber, diese möglichst bald wieder aufnehmen zu können.
Wir sprechen mit Médecins Sans Frontières über die neuesten Entwicklungen an der EU-Außengrenze in Griechenland. Und im heutigen Zeitsprung geht es dann um diese Herren hier.
Oh Mensch, Just. Wir ziehen los, um einen verschwundenen Papagei zu suchen. Und bevor wir noch im Haus sind, schreit jemand um Hilfe. Ich hoffe nur, dass dies nicht schon wieder ein komplizierter Fall wird.
Im Gegenteil. Es fängt doch recht aussichtsreich an.
40 Jahre nach der Ersterscheinung ist die Faszination für die Abenteuer der 3 Fragezeichen ungebrochen. Bei Live-Hörspielen mit den Originalsprechern nehmen auch mal gut 20.000 Leute teil. Nächste Woche sind Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews im Hallenstadion in Zürich zu Gast. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages heute von und mit Katrin Hiss.
Chaos im bernischen Flüchtlingswesen. Wie SRF News mitteilt, stelle sich der Kanton darauf ein, ab 1. Juli im Oberaargau und Emmental selbst Heime betreiben zu müssen. Eine entsprechende Taskforce hat er bereits ins Leben gerufen. Grund für das Chaos ist ein Rechtsstreit über Zuständigkeiten. Bei der letzten Mandatsvergabe ging die Heilsarmee leer aus. Den Zuschlag für die Region Oberaargau-Emmental erhielt die umstrittene ORS AG. Ein Entscheid, den die Heilsarmee nicht akzeptierte. Sie zog vor das bernische Verwaltungsgericht. Bis am 1. Juli dürfte die Sache kaum geklärt sein. Der Berner Grosse Rat hat gestern fast einstimmig ein Postulat angenommen zur offiziellen Anerkennung der Gebärdensprache. Somit ist der Regierungsrat nun beauftragt, diese Anerkennung zu prüfen. Der Gehörlosenbund der Schweiz zeigt sich zufrieden mit dem Entscheid. Er sei laut Medienmitteilung ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Denn nur mit der offiziellen Anerkennung der Gebärdensprache hätten Gehörlose Chancen auf Inklusion in allen gesellschaftlichen Bereichen. Die ganze Schweiz habe diesbezüglich noch viel zu tun, erklärt Sandrine Burger, Mediensprecherin des Gehörlosenbundes.
Es ist nur den Kanton Genf, wo die Gebärdensprache in der Verfassung offiziell anerkannt hat. In Zürich ist es ein bisschen halb-halb. Es ist eine indirekte Anerkennung in diesem Kanton und sonst gibt es fast nichts. Aber wir sind sehr aktiv und im letzten Juni war ja im Nationalparlament war ja auch ein Postulat und jetzt sind sie am Überlegen über diese juristische Möglichkeit, diese Gebärdensprache zu anerkennen.
Das sagt Sandrine Burger, sie ist Mediensprecherin des Gehörlosenbundes. Wir kommen zu weiteren Meldungen des Tages. Heute früh hat der Nationalrat ein neues Whistleblower-Gesetz mit 147-42 Stimmen deutlich abgelehnt. Das Gesetz hätte Menschen Rechtssicherheit geben sollen, die sich mit Informationen über Unregelmäßigkeiten an die Behörden oder an die Öffentlichkeit wandten. Die Mehrheit des Nationalrates befand, die neue Regelung sei zu kompliziert und zu wenig wirksam. Das Gesetz wurde seit 2015 zwischen den Räten hin und her gereicht und ist nun definitiv abgelehnt. In der Schweiz ist die erste Person am Coronavirus gestorben. Wie das Bundesamt für Gesundheit mitteilt, ist eine 74-jährige Frau im Kanton Waadt in der Nacht auf heute verstorben. Sie hatte schon seit längerem an einer chronischen Krankheit gelitten und war somit geschwächt. Der meteorologische Winter, welcher bis Ende Februar dauerte, sei der wärmste in Europa gewesen seit Beginn der Aufzeichnungen. Das teilte der europäische Klimawandeldienst Copernicus in London mit. In diesem Winter lag die Temperatur rund 3,4 Grad über dem Durchschnitt. Besonders im Norden und Osten Europas seien die Temperaturen höher als sonst gewesen, so Copernicus in einer Medienmitteilung. Und damit noch zum Wetter. Morgen Freitag ist es den ganzen Tag stark bewölkt und regnerisch bei rund 6 Grad. Und am Wochenende gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken bei Temperaturen um die 10 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
An der EU-Außengrenze zwischen der Türkei und Griechenland überschlagen sich derzeit die Ereignisse. Der türkische Präsident Erdogan hatte letzte Woche mitgeteilt, er würde die Grenze zu Griechenland öffnen, worauf Tausende sich zu Fuß auf den Weg Richtung Griechenland machten. Als Reaktion darauf schickte die griechische Regierung die Armee an die Grenze. Gleichzeitig wird die Lage auf den Inseln Lesbos, Samos und Chios immer prekärer. Über 40.000 Menschen warten dort den Lagern auf die Bearbeitung ihres Asylantrags. Zudem kam es in den letzten Tagen vermehrt zu Übergriffen. Gewalt gegen Geflüchtete und Drohungen gegen Mitarbeitende von NGOs sind Alltag. Sibyl Berger ist Mediensprecherin von Médecins Sans Frontières, MSF. Kathrin Hiss hat sie gebeten, einen kurzen Überblick über die Situation in Griechenland zu geben.
Ja, ich bin im Austausch mit meinen Kollegen vor Ort. Ich war auch schon selber auf Samos, aber das ist schon ein Weilchen her. Und grundsätzlich ist es so, dass sich die Lage, die ja schon eigentlich seit 4 Jahren, seit dem EU- und Türkei-Abkommen für die Leute, die auf der Insel gefangen gehalten werden, sehr prekär ist, dass sich das weiter verschärft hat im letzten halben Jahr mit der Zunahme an Personen, die ankommen. Und dies verschärft sich jetzt noch weiter, wahrscheinlich auch vor allem in Zukunft. Und dazu kommt nun auch noch, was uns Sorge bereitet, dass die Abwehrreaktionen an der Grenze wirklich auch schon zu Todesfällen geführt haben.
Sie haben es gesagt, es kommt zu Abwehrreaktionen an der Grenze. Es macht auch ein Video die Runde, auf welchem man sieht, wie die griechische Küstenwache ein Gummiboot mit Flüchtenden angreift. Und auch aus der Bevölkerung kam es laut verschiedenen Medienberichten in den letzten Tagen zu Übergriffen. So wurde zum Beispiel ein Materiallager von einer NGO auf Lesbos angezündet. Und es ist auch die Rede von Gewalt gegen Mitarbeitende durch offensichtlich rechtsextremistisch motivierte Personen. Welche Konsequenzen hat denn das für Sie von Médecins Sans Frontières auf Ihre Arbeit vor Ort?
Ja, hier ist wichtig, dass man das auch noch auseinanderhält, dass diese Spannungen, die stark zugenommen haben zwischen gewissen Teilen der Inselbevölkerung und den Asylsuchenden vor Ort oder zum Teil auch Hilfeleistenden von NGOs, die sind schon seit 2 Wochen enorm angestiegen. Und zwar hängen die damit zusammen, dass die Regierung geplant hatte, neue Lager auf den Inseln zu bauen. Und das hängt eigentlich nicht mit dieser Zunahme jetzt von Flüchtlingen zusammen, die neu aus der Türkei einreisen. Und diese Spannungen mit der Inselbevölkerung, ja, das hat zu Übergriffen geführt. Das hat uns auch eingeschränkt jetzt die letzten 2 Tage in unseren Aktivitäten auf Lesbos. Diese mussten wir vorübergehend einstellen. Wir hoffen aber, diese möglichst bald wieder aufnehmen zu können, weil wir ja schon vorher der Meinung waren, dass die medizinische Versorgung der Menschen ungenügend ist. Deshalb hoffen wir, dass wir bald wieder arbeiten können. Und in Samos und in Chios können wir unsere Aktivitäten gleich weiterführen wie bis anhin.
Was bedeutet denn jetzt das Ganze für die Geflüchteten, zum Beispiel eben in dem eh schon überfüllten Lager Moria auf Lesbos, wo sie jetzt eben gerade keine Tätigkeiten ausführen können?
Ja, das ist natürlich schwierig. Es gibt schon auch noch andere Anbieter medizinischen Hilfe. Grundsätzlich ist natürlich der griechische Staat auch zuständig für die medizinische Hilfe. Ein Großteil auch von der Hilfe, die wir leisten in Moria, ist psychologische Hilfe, gerade auch für Kinder. Diese kann natürlich ausgesetzt werden für kurze Zeit ohne größere Schäden. Wie das jetzt weitergeht, das müssen wir jetzt analysieren, wie sich das auswirken wird. Aber wir hoffen schon und werden sehen, dass wir auch bald wieder wirklich aktiv Hilfe leisten können.
Es handelt sich hier eigentlich offensichtlich um ein Problem von der ganzen EU, aber ein Problem, das nur an der Peripherie der EU ausgetragen wird. Haben Sie von MSF denn auch konkrete Forderungen an die Politik in Europa?
Seit 4 Jahren stellen wir eigentlich immer die gleiche Forderung. Wir sind eine medizinische Nothilfeorganisation, die nach den humanitären Prinzipien handelt. Wir sind politisch unabhängig, wir sind neutral. Das heißt, wir sind keine politische Organisation, aber was wir fordern, ist eine politische Lösung. Und wenn man denkt, Gesamthaft sind das etwa 40.000 Menschen, die auf diesen Inseln gefangen sind. Einige sind seit 2 Jahren dort. Also es ist jetzt nicht so, dass die jetzt plötzlich alle neu gekommen wären, sondern das ist eigentlich wie eine chronische Krise. Und 40.000 Menschen, auch gerade im Vergleich, wie wir sehen, wie viel Flüchtende oder Vertriebene in Lagern sich befinden, in Ländern mit weniger Ressourcen, denken wir schon, dass es hier eine politische Lösung geben könnte in Europa und geben müsste. Und dass es unmenschliche Zustände sind, worin sich diese Menschen schon seit längerer Zeit befinden.
Das sagt Sibylle Berger, sie ist Mediensprecherin von Médecins Sans Frontières, MSF. Gleich geht es hier bei uns im Rabe-Info um das 40-jährige Bestehen der 3 Fragezeichen und ihren Hörspielen. Und ziemlich genau 40 Jahre alt ist auch dieser weltberühmte Song hier. Das ist die erfolgreiche amerikanische Sängerin, Produzentin und Schauspielerin Diana Ross mit ihrem Track «I'm Coming Out».
Rabe Info. Zeitsprung.
Die drei Detektive übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Sie haben eine ganze Generation geprägt, die drei jugendlichen Detektive aus Rocky Beach, und tun es auch heute noch. Ende der 1960er Jahre erschien das erste Abenteuer der drei Fragezeichen in Buchform. 10 Jahre später folgten die Hörspiele und diese traten einen Siegeszug sondergleichen an. 2014 waren bei einem einzigen Live-Hörspiel in Berlin insgesamt 20.000 Menschen dabei, um den drei Originalsprechern dabei zuzuhören, wie sie Justus, Peter und Bob ihre Stimme liehen. Nächsten Mittwoch kommen die drei Detektive bzw. deren Sprecher Oliver Rohrbeck, Jens Wawritschek und Andreas Fröhlich nach Zürich ins Hallenstadion und performen dort live die drei Fragezeichen und der dunkle Taipan. Warum faszinieren die drei Fragezeichen auch heute noch, also rund 40 Jahre nach dem ersten Hörspiel? Unsere Kulturredaktorin Gisela Feutz hat sich auf Spurensuche begeben.
So klang es 1979 in so manchem Kinderzimmer. Und ab 1996 in besserer Qualität, neu aufgelegt, so.
Jemand ruft um Hilfe.
Ich hab's gehört. War das nun ein Mann oder eine Frau?
Vielleicht keins von beiden.
Keins von beiden? Wie meinst du das, Just? Vielleicht ein Kind? Oh Mensch, Just. Wir ziehen los, um einen verschwundenen Papagei zu suchen. Und bevor wir noch im Haus sind, schreit jemand um Hilfe. Ich hoffe nur, dass dies nicht schon wieder ein komplizierter Fall wird.
Im Gegenteil. Es fängt doch recht aussichtsreich an.
Die drei Fragezeichen und der Superpapagei. So hieß die erste Hörspielfolge rund um die drei Detektive aus Rocky Beach, die 1979 herauskam.
Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen.
Unsere Karte.
Die drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Dritter Detektiv verantwortlich für Recherchen und Archiv Bob Andrews.
Was damals keiner wissen konnte, die Hörspiele mit den drei Detektiven Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews sollten dereinst zur weltweit erfolgreichsten Hörspielproduktion überhaupt werden. Bis heute hat die Jugendkrimiserie über 50 Millionen Tonträger verkauft und dafür 150 Gold- und Platin-Schallplatten erhalten. Ins Leben gerufen hat die Figuren der drei jugendlichen Detektive der amerikanische Journalist und Autor Robert Arthur. 1964 gab er das erste Abenteuer mit Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews heraus. Im amerikanischen Original hieß Justus Jonas übrigens Jupiter Jones und Peter Shaw trug den Namen Pete Crenshaw. Autor Robert Arthur war damals mit dem berühmten Filmemacher Alfred Hitchcock befreundet. Um seiner Jugendbuchserie zu mehr Bekanntheit zu verhelfen, fragte er Hitchcock an, ob dieser nicht als Schirmherr und Herausgeber für die Serie dienen wolle. Hitchcock wollte.
Es war so, Sir. Wir wurden von Alfred Hitchcock, dem berühmten Regisseur, hergeschickt. Er sagte, sie vermissen ihren Papagei und die Polizei wolle ihnen bei der Suche nicht helfen. Wir sind Detektive und bereit, Sie bei der Wiederbeschaffung Ihres gefiederten Hausgenossen zu unterstützen.
Die drei Fragezeichen sind Junior-Detektive, die im kalifornischen Rocky Beach leben, einer fiktiven Küstenstadt irgendwo zwischen Los Angeles und Santa Barbara. Am Rande des Schrottplatzes von Justus Onkel Titus haben die drei Fragezeichen ihre Zentrale, ein Wohnwagen mit mehreren Geheimausgängen, einem Büro mit Telefon und Verstärker, einem Labor, einer Dunkelkammer und nach der ersten Folge dem krächzenden Papagei namens Blackie.
Wollen wir mal sehen.
Die drei Detektive übernehmen jeden noch so verzwickten Fall. Egal, ob es sich um tanzende Teufel handelt, brennende Spuren, verschwundene Schätze, weinende Särge, höllische Werwölfe oder schreiende Wecker.
So, und jetzt?
Mensch, ein Wecker, der schreit.
Während die amerikanische Originalausgabe rund um die drei Detektive 1993 eingestellt wurde, recherchieren Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews in Deutschland bis heute weiter. Vor rund einem Monat erschien das 203. Hörspiel «Der Tauchgang ins Ungewisse».
Hey, seht mal, Freunde, da kommt ein Mädchen auf den Schrottplatz.
Hallo, kann ich dir helfen? Suchst du etwas Bestimmtes?
So ist es, euch.
Wie jetzt?
Das ist die Antwort auf deine Frage.
Da wir drei nicht zum verkäuflichen Inventar unseres Gebrauchtwarencenters gehören, gehe ich davon aus, dass du uns suchst, weil du einen Auftrag oder eine Botschaft für uns hast.
Die Stimmen klingen mittlerweile zwar älter, gehören aber immer noch zu den gleichen Personen. Oliver Rohrbeck, der den ersten Detektiv Justus Jonas spricht, Jens Wawritschek alias Peter Shaw und, zuständig für Recherche und Archiv, Andreas Fröhlich alias Bob Andrews. Gerade mal 13-jährig waren die drei bei den ersten Aufnahmen. Heute sind sie alle Mitte 50 und immer noch mit sehr viel Freude dabei. In die Jahre gekommen sind nicht nur die Originalsprecher der drei Fragezeichen, sondern auch deren Fans.
Die Faszination ist ja, dass man mit den Jungs eigentlich groß geworden ist und die einen schon das ganze Leben begleiten, seit man, weiß ich nicht, 6 Jahre alt ist.
Das Kinderhörspiel stammt aus unserer Kindheit und man sieht am Publikum, dass eigentlich immer noch die gleichen es hören und gar keine neuen Kinder dazugekommen sind.
Also ich habe die Bücher gelesen als Kind und jetzt bin ich auf die Hörspiele gekommen und ich liebe sie einfach, es ist großartig.
Die Hörspielserie rund um die drei Fragezeichen ist Kult. Seit 2002 treten die drei Originalsprecher auch bei Live-Hörspieltouren auf. Die drei performen dabei nicht nur Texte live, sondern haben auch einen Geräuscheproduzenten vor Ort mit dabei, der für entsprechende Geräuschkulisse sorgt. 2004 wurde die allererste Folge der Super-Papagei in Hamburg aufgeführt, und zwar vor insgesamt 12.000 ZuschauerInnen. 2014 stellten die drei Fragezeichen-Sprecher gar einen Weltrekord auf. 20.000 Menschen hörten sich auf der Berliner Waldbühne die Live-Produktion der Folge «Phonophobia, Sinfonie der Angst» gemeinsam an und schafften damit einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Während die Serie ursprünglich für 8- bis 14-jährige Kinder gedacht war, ist die Hörerschaft gemeinsam mit den Sprechern der drei Fragezeichen gealtert. Heute sind rund 50% der HörerInnen zwischen 20 und 40 Jahre alt, ein Novum für eine Jugendhörspielserie. Bob Andrews bzw. dessen Sprecher Andreas Fröhlich sagt dazu:
Es ist eigentlich immer wieder so ein Rückzug in die Kindheit. Also man legt sich ins Bett, wenn man krank ist, kriegt ein Glas Milch und macht die Kassette an, die drei Fragezeichen.
Und
dann
Welt
ist die Welt immer noch in Ordnung, weil die Atmosphären und die Stimmung haben sich seit 1978, seitdem man die Kassetten zum allerersten Mal eingelegt hat, überhaupt nicht verändert. Und es ist einfach so, es ist wie so eine Bettdecke, so eine warme, kuschelnde Bettdecke. Und die Welt ist, die ganzen Schwierigkeiten des Alltags sind da überhaupt nicht enthalten.
Jens Wawritschek, alias Peter Shaw, ist die ganze kultische Verehrung allerdings nicht nur geheuert.
Wobei, ich muss sagen, ich verstehe das Phänomen nicht wirklich. Ich verstehe es nicht ganz. Ich glaube, das ist wirklich eine Kombination aus diesem langen Atem, den wir haben, dass wir wirklich noch die Originalsprecher sind. Das gibt es ja wahrscheinlich vergleichsweise gar nicht, dass ein Produkt so lange mit der Originalbesetzung besteht. Aber diese Begeisterungsstürme irritieren mich auch ein bisschen. Ich gehe da auch mit einer großen Ehrfurcht und Demut hin, aber habe auch das Gefühl, es hat eigentlich nicht so sehr viel mit mir zu tun.
Ja, und aber auch nein. Die Beliebtheit hat natürlich auch mit den Figuren zu tun, mit Peter Shaw, dem Sportler, der stets der vorsichtigste der drei, um nicht zu sagen der Hasenfuß in der Runde ist. mit Justus Jonas, dem intellektuellen Dickerchen und dessen hochgestochener Sprache und mit dem besonnenen Bob Andrews. Die Beliebtheit hat aber auch damit zu tun, dass die Hörspiele der drei Fragezeichen fantastische Zeitdokumente sind, die stets das abbilden, was die Welt gerade bewegt. Wer mit den drei Fragezeichen groß geworden ist, weiß, was eine Telefonlawine ist, hat die Einführung von Faxgeräten und Modems miterlebt und staunt, wenn Justus in der Zentrale den Verstärker anmacht, damit seine Freunde die Telefongespräche mithören können. Die Geräuschkulisse, für welche seit Anbeginn Hörspielmacherin Heike Dine Körting zuständig ist, hat sich im Verlauf der Jahre wenig verändert, wobei die meisten der Geräusche nach wie vor von Hand produziert werden. Auch das ein wesentlicher Charmefaktor der Serie.
Achtung!
Zum Kuckuck!
So ein Pech.
Wir sitzen im Graben.
Seid ihr in Ordnung, Peter, Bob?
Klar.
Ja, alles in Ordnung. Also los, raus.
Zum Kuckuck, da kommen wir allein nicht raus.
Ja, wir müssen Hilfe holen.
Zu der Scheune dort am Hang für ein Telefonkabel. Da wohnt bestimmt jemand.
Ja.
Durch das Maisfeld ist es nicht weit. Kommt.
Mais hier in den Bergen? Das ist ja ganz was Neues. Na los, gehen wir durch den Mais. Ich voran.
Im Gegensatz zu unserer hektischen, hochkomplexen und globalisierten Zeit ist die Welt der drei Fragezeichen eine überschaubare. Es sind die Stimmen einer wohlig umsorgten Kindheit, in der das Böse stets zur Rechenschaft gezogen wird und das Gute immer siegt. Fast wünscht man sich, es gäbe mehr von der Sorte Justus, Peter und Bob.
Nächsten Mittwoch sind die drei Detektive im Hallenstadion in Zürich zu Besuch. Die Originalsprecher Oliver Rohrbeck, Jens Wawritschek und Andreas Fröhlich produzieren dort live das Hörspiel «Die drei Fragezeichen und der dunkle Taipan».
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info von heute Donnerstag, dem 5. März. Das nächste aktuelle Info gibt es dann morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Dann unter anderem mit einem Beitrag über das feministische Aktionswochenende, welches am kommenden Samstag und am Sonntag hier in Bern über die Bühne geht. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Katrin Hiss und Gisela Feuth. Und am Mikrofon verabschiedet sich der Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr das Rabe-Info den morgen wieder einschaltet. Bis dann, habt ganz eine gute Zeit.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.